Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Euer Ab 21 Podcast mit Judith Ebert. Essenstrends gibt's ja gerade wie Sand am Meer. Ungefähr so viele verschiedene wie Döner- und Bratwurstbuden in Berlin. Die meisten von uns wollen sich ganz besonders gut, gesund, ausgewogen ernähren. Das ist ja auch okay, aber Essen gleich zur Wissenschaft zu machen, uns nervt's. Low Carb, Paleo, glutenfrei und wie die ganzen Ernährungshypes heißen, wir haben keinen Bock mehr drauf. Nils Binnberg hätte das vor ein paar Jahren überhaupt nicht verstanden. Da hat er noch jeden Ernährungstrend mitgemacht, der ihm einigermaßen nachvollziehbar vorgekommen ist. Bis ihn das krank gemacht hat. Wie er wieder gesund geworden ist, er erzählt es gleich. Ich habe ihn gefragt, wann hast du eigentlich gemerkt, dass du übertreibst mit deinem Ernährungswahn?
Ich hatte Gott sei Dank die Eingebung, dass das alles nicht mehr gesund ist. Deswegen habe ich, glaube ich, rechtzeitig aufgehört, weil die Ernährungsgurus und die ganzen Ratgebermenschen werden ja gar nicht müde, immer wieder neue Sachen zu erfinden. Sie basieren ja immer wieder eigentlich auf demselben Prinzip. Es ist immer nur einfach neu verpackt. Es werden immer einfach neue Märchen erzählt. Wir fallen immer wieder drauf rein. Im Prinzip stehen die Menschen sowieso nur drei Makronährstoffe zur Verfügung. Fette, Kohlenhydrate und Proteine. Und bei jeder Diät lässt man einen dieser Stoffe weg oder reduziert ihn. Das sind die einzigen Diäten, die es gibt. Und damit ist das auch auserzählt.
Ja, aber hast du das irgendwann mal begriffen und dann gedacht, so, mit mir stimmt was nicht? Oder wie hast du gemerkt, oh, jetzt ist das alles, was ich tue, nicht mehr ganz gesund?
Ich war ja fast 7 Jahre lang krankhaft darauf fixiert, mich gesund zu ernähren. Und dafür gibt es einen Begriff, der heißt Orthorexia nervosa. Das ist das griechische Wort für richtig, Orthos, und das lateinische Wort für Appetit, Orexis. Und eine Anlehnung an das Wort Anorexia. Die Magersucht hat ein amerikanischer Alternativmediziner namens Stephen Bradman diesen Namen Orthorexia nervosa erfunden, weil er in seiner Praxis immer häufiger erlebt hat, dass die Menschen, die zu ihm kamen, sich wahnsinnig tugendhaft vorkamen, fast schon als würden sie Obdachlosen helfen, obwohl sie nur Quinoa-Kekse geknabbert haben.
Du redest von Menschen, die sich so wie du krankhaft mit dem Essen auseinandergesetzt haben.
Ganz genau. Und dann haben sie einfach gar nicht verstanden, dass sie krank sind, so wie ich mich auch 7 Jahre lang überhaupt nicht krankhaft, sondern sehr überlegen gefühlt habe. Und erst als ich über diesen Begriff in einem Artikel in der New York Times gestolpert bin, habe ich gemerkt, tatsächlich könnte das eine Störung sein.
Wenn du dich überlegen gefühlt hast, bist du dann auch so missionarisch unterwegs gewesen, hast allen beim Abendessen das Abendessen verdorben, weil ihnen gesagt hast, was sie für eine Scheiße auf dem Teller haben?
Ich bin allen auf die Nerven gegangen.
Echt?
Ja, ständig.
Ich war nein, du bist so ein sympathischer Typ und du bist 1 Jahr lang auf die Nerven gegangen.
Mehrere Jahre. Fast 7 Jahre. Also bei mir fing es mit Low Carb an, es ging weiter über Paleo zu glutenfrei, laktosefrei, Clean Eating und vegan. Und bei jedem Abendessen habe ich von diesen Vorzügen und Vorteilen gesprochen. Und während die anderen in ihr Steak gebissen haben, habe ich sozusagen über Darmprozesse schwadroniert.
Oh, oh nein,
und Darmbakterien und Kolonien und fermentiertes, was besonders gut ist. Das will man nicht hören, wenn man gerade isst. Aber wir haben tatsächlich immer mehr die Angewohnheit, also nicht nur Menschen, die krankhaft auf gesunde Ernährung fixiert sind, die Angewohnheit, beim Essen über das Essen zu sprechen. Wir haben Ernährung zur Wissenschaft erklärt und das ist auch ein Aspekt dieser Krankheit, weswegen sie auch so ein Zeichen unserer Zeit ist.
Haben wir sie nicht eher zur Religion erklärt?
Ernährung war tatsächlich schon immer Teil der Religion. Das kennen wir tatsächlich aus den jüdischen Speisegesetzen, in der Schweinefleisch tabuisiert wird. Das wird es nicht, weil das Schwein unrein ist oder verunreinigt ist, sondern weil es einer bestimmten Gott vorgegebenen Ordnung nicht entspricht. Und damit grenzt man sich sozusagen von anderen Religionen ab. Das ist sozusagen der wesentliche Aspekt von Ernährungs- oder Nahrungsmitteltabus. Nur haben wir es eben im Zeitalter von Social Media mit einer Flut an Bildern von Essen zu tun. Alleine, glaube ich, der Hashtag Food hat auf Instagram in den sozialen Medien über 300 Millionen Einträge.
Das ist unglaublich, das stimmt.
Man sieht sozusagen dreistöckige Cheeseburger neben dem Chia-Pudding, neben der Grünkohl-Bowl. Und jeder zeigt sozusagen umso deutlicher heute in den sozialen Medien, wer er ist durch sein Essen. Es geht da um Identität, um eine Zugehörigkeit.
Aber ich meine, du bist ja jemand, das hört man ja schon, wie du redest und wie du darüber nachgedacht hast. Du bist ja jemand, der mit Sicherheit nicht nur über das Essen, sondern über viele Aspekte des Lebens nachdenkt. Da frage ich mich, wieso jemand wie du, wie der auf so Ernährungsgurus reinfallen konnte.
Einerseits kann ich ganz klar auch den Ernährungsgurus die Schuld geben, weil sie haben es eben drauf, für sehr komplexe Sachverhalte sehr einfache Lösungen anzubieten. Also ein Paradox der Wissensgesellschaft ist es ja tatsächlich, dass mit der Wissenssteigerung auch das Nichtwissen zunimmt. Also jede neue Erkenntnis wirft sozusagen auch neue Fragen auf. Ja? Mhm. Und das ist in der Ernährungswissenschaft umso mehr, wir wissen das ja alle, es widerspricht sich ja wöchentlich. Mal ist das Ei gesund, mal ist es reines Gift.
Das stimmt.
Und deswegen haben die Ernährungsgurus aber immer eine ganz eindeutige Haltung. Also sie teilen sozusagen die Ernährungswelt wie im Märchen in Gut und Böse ein. Das ist schon mal sehr, sehr wohltuend. Das ist das eine. Das andere ist, dass die Orthorexie inzwischen von vielen Psychologen als eine Untergruppe oder als kleine Schwester der Magersucht gehandelt wird, also als eine Form der Essstörung. Und ich war tatsächlich essgestört, weil ich andere Probleme hatte im Leben. Also wirklich, in meinem Leben ging es zum Teil sehr ungeordnet zu, unsicherer Job, Fernbeziehungen. Das hat mich in eine Krise gestürzt.
Und Essen konntest du kontrollieren.
Ich konnte es kontrollieren und das geht auch nicht nur Menschen, die orthorektisch sind, sondern sehr vielen Menschen, weil es etwas, was wir uns einverleiben können. Und eine Partnerschaft, die kriselt, das wissen wir alle, das dauert lange, bis man sich daraus befreit. Oder der Job, man hat immer Angst, dass man nicht genug Geld verdient und bleibt irgendwo in einer Situation, in der man sich eigentlich nicht wohlfühlt oder die toxisch ist sogar für einen. Und mit Ernährung hat man das Gefühl, man kann das alles kontrollieren. Und in der Zeit habe ich mich extrem darauf gestürzt. Und natürlich, als Journalist ist es meine Aufgabe, Fakten zu checken. Aber das habe ich nicht gemacht, weil ich einfach psychologisch oder mental überhaupt nicht in der Verfassung war.
Was hast du denn dann in der Zeit, als du da so drauf geachtet hast, was hast du denn überhaupt noch gegessen? Was blieb denn noch übrig, was du essen durftest?
Das hat sich ja ganz langsam entwickelt. Also ich habe tatsächlich mit einer kohlenhydratarmen Diät angefangen. Das ist eine der beliebtesten Diäten der Deutschen, wird am häufigsten gegoogelt.
Ist ja auch am einfachsten eigentlich.
Die ist am einfachsten, ja. Und sie ist auch am effektivsten, weil Kohlenhydrate sind sozusagen die meisten Lebensmittel, die uns zur Verfügung stehen. Wenn man die weglässt, wird man erstmal automatisch schlanker. Damit war ich sehr, sehr erfolgreich. Ich habe innerhalb von einer Woche 3 Kilogramm abgenommen. Heute weiß ich, dass es vor allen Dingen Wasser war. Man nimmt ganz viel Wasser ab. Dann fiel mir ein Artikel über die Steinzeit-Diät in die Hände. Und die Steinzeit-Diät ist so verführerisch, weil sie so ein Versprechen abgibt von einer universell gültigen, für alle Menschen gleichen und gesunden Ernährung. Also dass alles, was für den Steinzeitmenschen gut war, muss auch für uns gut sein. Also viel Wildfleisch, dass man sich Beeren sammelt, dass man Intervall fastet, weil er hat ja auch periodenweise nichts zu essen gehabt. Und ich bin diesem Mythos auch total verfallen. Und in diesem Rahmen wird aber auch eben vor Weizen, vor Getreide gewarnt. Das hätten die Steinzeitmenschen nicht gegessen. Stimmt nicht übrigens, kleiner Einwurf. Aber ich habe dran geglaubt, deswegen dieses glutenfreie wurde dann bedeutend für mich. Laktose, also Milch, haben die Menschen auch sehr viel später erst zivilisiert und in ihren Ernährungsplan aufgenommen. Habe ich auch gestrichen. Ich habe mich teilweise mangelernährt, weil am Ende blieben nur noch 5 Lebensmittel übrig.
Was hast du gegessen nur noch?
Zum Frühstück habe ich 2 Gläser Wasser getrunken, um den Darm anzuregen und die Verdauung. Dann habe ich ein Glas milchsauer vergorenen Rote-Bete-Saft getrunken. Da sind auch fermentierte Bakterien drin, die auch gut sind.
Das hört sich auch so
lecker. Ich will das
an.
Jetzt auch nicht verkaufen. Ne? Ich falle schon wieder in so einen Guru-Charme hier und bezirzt die Leute. Ich sehe schon in deinen Augen, du kriegst auch schon Lust darauf.
Du, auf Rote-Bete kriege ich ungemein Lust. Die schmeckt so schön erdig.
Ja, die ist fermentiert, genau.
Fermentiert auf jeden Fall, muss unbedingt sein. Ja.
Dann habe ich einen Buchweizenbrei gegessen, weil der basisch war. Es war einfach besser für was immer es war. Ich habe dran geglaubt. Dann habe ich nachmittags Räucherlachs gegessen mit Ei. Eier enthalten eine Aminosäure, die wird in Glücksbotstoffe verstoffwechselt.
Ah ja, interessant.
Ich war eben sehr unglücklich, deswegen habe ich mich an diese Dinge geklammert. Und abends gab es in Steinzeit.de technisch einfach nur Steak mit Brokkoli oder Salat, also irgendeinem Grünzeug.
Aber das hört sich jetzt gar nicht so wenig an, ne? So für einen Tag.
Nein, es sind schon wenig Kalorien, weil du lässt die meisten Kohlenhydrate weg. Gemüse hat auch Kohlenhydrate, aber Salat hat kaum Kohlenhydrate.
Buchweizen hat auch keine?
Wenig. Also okay. Ist eben auch kein
Gluten.
Also das
ist auch so ein bisschen Low Carb dazwischen so.
Also alles war alles. Low Carb, Paleo. Also das Interessante ist, das sieht man bei vielen Menschen, die von dieser Krankheit betroffen sind, man legt sich sozusagen seine eigenen Regeln zurecht. Also aus diesem ganzen Ernährungssammelsurium pickt man sich sozusagen das raus, was einem gerade in den Kram passt. Und das ändert sich auch ständig. Mit jeder neuen Aussage, dass irgendein Lebensmittel vielleicht ungesund sein könnte, mit jeder neuen Erkenntnis, passt du auch deinen Speiseplan dementsprechend an.
Das ist so anstrengend. Das hört sich so anstrengend an, was du da gemacht hast.
Nicht nur
für dich
mich.
Und für deine, ich wollte gerade sagen, für deine Mitmenschen, für, oh Gott. Also, was hast du gemacht? Also, wenn man mal einmal in so einer Spirale drin ist, ich kenne das jetzt nicht von der S, aber von anderen Spiralen, man ist in so einem Ding drin, hat sich da reingesteigert, hat sich da auch ein bisschen bequem gemacht. Wie bist du da wieder rausgekommen aus diesem ganzen Ding? Das stelle ich mir unfassbar schwer vor.
Ja, zum einen durch diesen Begriff der Orthorexia nervosa, dass ich wirklich gesehen habe, das ist eine Krankheit. Und dann hatte ich eben den Vorteil, dass ich als Journalist angefangen habe zu recherchieren und an diesem Thema gearbeitet habe. Und ich hatte die großartige, und ich bin sehr dankbar für den Verlag, für den Surkamp Verlag, der dieses Buch rausgebracht hat, dass ich darüber ein Buch schreiben durfte, weil ich eben erkannt habe, dass hinter diesen ganzen Versprechen nur sich heiße Luft verbirgt. Das hat mir geholfen. Und natürlich musste ich auch diese persönliche psychischen Probleme, die ich hatte, angehen. Und diese Angststörung, dass der ganzen Krankheit zugrunde liegt, die muss man natürlich auch angehen. Und das ist sozusagen auch das Rezept, wenn man merkt, dass Leute davon betroffen sind. Erstmal ist man immun dagegen, sich von anderen Leuten sagen zu lassen, dass man krank ist. Hm. Das hätte ich auch nie zugelassen. Ich habe mich komplett auf dem richtigen Weg gefühlt. Aber wenn man das dann einmal erkannt hat, glaube ich, führt nichts an einer Psychotherapie herum. Also die muss sozusagen begleitend sein, auch zu einer Ernährungsberaterin. Ich habe mit einer Ernährungsberaterin auch im Rahmen meines Buchs geschrieben und die hatte ganz handfeste Tipps, hat einfach mal gesagt, was haben denn ihre Großeltern alles gegessen? Ach ja, Kartoffeln, Reis, Kohlenhydrate, auch Süßes. Aha, wie alt sind die denn geworden? Ach, 80, 84 sogar, 90. Und die sind also sehr alt geworden. Also kann die Ernährung ja gar nicht so gefährlich gewesen sein. Das waren dann immer so Aha-Momente und das hat mir auch tatsächlich sehr geholfen.
Hm. Wie ernährst du dich denn eigentlich jetzt?
Ich habe die Devise, nur noch das zu essen, was mir schmeckt. Und das habe ich ja gelernt. Also durch meine Erziehung, einfach was meine Eltern gekocht haben, meine Großeltern gekocht haben, also deutsche Hausmannskost. Hm. Dann gab es so viel italienisches Essen. Das mag ich besonders gerne, auch bis heute. Und ansonsten esse ich sehr unregelmäßig. Und ich habe zum Beispiel morgens nie Hunger. Und eine der obersten Guru-Regeln, also in vielen Ratgebern, ist ja unbedingt morgens frühstücken.
Der Kaiser ist morgens, nicht wahr?
Genau, macht einen aber auch verrückt, wenn man dieses Bedürfnis nicht hat. Es ist sehr natürlich, einen ehrlichen Hunger zu haben und morgens aufzuwachen und erstmal bis 11 oder 12 Uhr keinen Hunger zu haben. Vor allen Dingen, wenn man abends spät gegessen hat, weil dann hat man ja noch genug Energie. Und der Körper sagt einem dann schon, wenn man wieder Hunger hat. Und dann laufe ich aber auch mit einem schlechten Gewissen. Um 12 Uhr gucke ich auf die Uhr, denke, Mist, ich habe immer noch nicht gefrühstückt. Das ist aber falsch, weil es wird einem ja immer gesagt. Und das ist eben auch das Problem an diesen ganzen Ernährungsratgebern, dass sie pauschalisieren. Und kein Fingerabdruck bei Menschen ähnelt sich. Warum sollte sich die Verdauung ähneln? Und so ist es auch. Was gut für mich ist, muss nicht gut für dich sein. Und man muss das so ein bisschen selber für sich herausfinden. Natürlich haben sich diese ganzen Erkenntnisse und meine Krankheit oder diese krankhafte Fixierung, das hat sich auch in meinem Gehirn festgeschraubt. Also ich kann Lebensmittel nicht mehr neutral betrachten. Ich weiß zum Beispiel um die Kalorien.
Ja, das ist wie beim Alkoholiker wahrscheinlich, oder? Du bist den Rest deines Lebens, bist du irgendwie aufs Essen fixiert. Du musst dich selber kontrollieren.
Ja. Aber ich vertrete eben die These, wie einige Psychologen auch, dass wir in einer essgestörten Gesellschaft leben, weil tatsächlich nicht nur in meinem Milieu, sondern ich merke das bei vielen Menschen, auch beispielsweise im Fitnessstudio, das ist ja auch so eine bestimmte Szene, alle beschäftigen sich wie verrückt mit ihrem Essen. Also die Trennlinie ist relativ schwierig zu ziehen, ab wann man wirklich essgestört ist.
Also ich habe jetzt letztens neben einem, ich glaube, er war 17, total dünnen Typen gestanden im Geschäft, der bei diesen Eiweißshakes auch mal völlig überfordert war, aber dringend einen brauchte.
Das ist eine interessante Geschichte, weil man denkt immer gar nicht, dass so viele Männer von Essstörungen betroffen sind.
Doch, das glaube ich sehr
aber
wohl.
Aber genau in dieser Fitnessszene sind sie es. Ja, es gibt zum Beispiel eine Essstörung, die heißt Bigorexie. Das ist die Sucht nach Muskeln. Das heißt, man ist schon wirklich ein halber Arnold Schwarzenegger, aber man fühlt sich immer noch wie ein kleiner, schmächtiger, wie hieß der noch? Michael J. Fox. Und ja, das ist sozusagen eine Körperwahrnehmungsstörung und die betrifft sehr viele Menschen. Und ich überhöre diese Unterhaltung auch in meinem Fitnessstudio. Ich hatte eine Szene jetzt gerade, wo eine junge Frau mit ihrem Personal Trainer trainiert hat und sagte, du, ich habe übrigens gestern Abend Alkohol getrunken, habe danach aber dann nichts gegessen. Ist doch gut, oder? Dann sagt er nur, naja, ganz ideal ist Alkohol jetzt auch nicht. Du weißt ja, das ist schon Gift, sind schon Giftstoffe. Das wird alles in der Leber verstoffwechselt. Das heißt, in der Zeit wird keine Fettverbrennung auch gestoppt. Also unabhängig von den Kalorien, es war ein Fitnesstrainer. Die führen sich ja auch inzwischen auf, als seien sie Ernährungswissenschaftler oder Mediziner. Und dann sagt sie, aber ich glaube, das ist jetzt so mein Trick. Immer wenn ich was trinke, esse ich nichts. Und dafür gibt es auch einen Namen für diese Art der Störung, Drunkorexia.
Gibt's auch schon? Ja. Krass. Du, meine Mutter hat jetzt gesagt, du, wenn du Alkohol getrunken hast, solltest du was essen, Schätzelein, dann hast du morgen nicht so einen Kater. Aber gut, da sieht man es mal wieder, ne? Letzte Frage, warum denkst du, sind Ernährungsgurus so erfolgreich? Weil sie es alles so einfach machen oder warum?
Na, sie geben uns auch in einer sehr komplex gewordenen Welt Orientierung. Es sind eben Märchen. Sie teilen diese Welt so grandios in Gut und Böse ein. Das ist das eine. Das andere ist, dass die Ernährungswissenschaft auf so schwachen Erkenntnissen basiert. Also der Einfluss von Ernährung auf unsere Gesundheit lässt sich im Grunde gar nicht bestimmen, weil der individuelle Lebensstil eines Menschen auch eine entscheidende Rolle spielt. Also wenn man zum Beispiel erforschen will, ob Veganer gesünder leben oder weniger Herz-Kreislauf-Erkrankungen bekommen als Fleischesser, und am Ende von 7 Jahren, wenn man sie begleitet hat und nach ihren Ernährungsgewohnheiten befragt hat, tatsächlich rauskommt, dass sie gesünder sind, weiß man nicht, woran es liegt. Wahrscheinlich leben sie insgesamt bewusster. Heißt, sie fahren mit dem Fahrrad zur Arbeit statt mit dem Auto. Sie sind einkommensstärker. Wir wissen, je wohlhabender die Menschen sind, umso gesünder und auch älter werden sie. Das heißt, diese ganzen Faktoren lassen sich gar nicht ausklammern. Und deswegen haben wir diese ganze Zeit diese Widersprüchlichkeiten und diese ganzen widersprüchlichen Aussagen, wie das Ei ist gut, das Ei ist Gift. Im Prinzip werden da nur statistische Zusammenhänge gezogen. Du hast nie wirklich eine Ursache und eine Wirkung. Aber eben durch die Medien auch, die dann immer wieder titeln, Salz ist giftig, Zucker ist Gift, das erzeugt Krebs und dann eine Woche später ist wieder alles anders. Das macht die Menschen auch verrückt und Ernährungsgurus geben eine ganz eindeutige Marschrichtung vor.
Nils Binnenberg, Journalist und Buchautor, hat das Buch Ich hab's satt geschrieben. Darin belegt er mit Fakten, warum Ernährungstrends Schwachsinn sind. Sehr empfehlenswertes Buch.
Deutschlandfunk Nova.
Zitronen-Parmesan-Pasta mit grünem Spargel. So lecker! Indisches Kichererbsen-Curry. Und ich als Freundin von süß und schlotzig, jetzt mein persönliches Highlight, Bananen-Zimt-Porridge mit Ahornsirup. Das sind Rezepte von Kochkarussell.com. Das ist der Kochblog von Mia. Da stellt sie regelmäßig neue, wunderbare Rezepte ein. Alle Rezepte sollen möglichst einfach sein und Spaß machen und dürfen auch Kohlenhydrate, Zucker und Milch enthalten. Das ist ja kaum zu glauben. Wow! Also nichts mit irgendwelchen Ernährungstrend verboten. Sehr sympathisch, wie ich finde. Ich habe mit Mia gesprochen, habe sie gefragt, was ist denn Essen für dich?
Für mich ist Essen Genuss und Gemeinschaft und Zusammensein und sich Zeit nehmen und sich selbst was Gutes tun. Und das jetzt gar nicht mal so aus diesem Gesundheitsaspekt betrachtet, sondern eher... ja, der Seele was Gutes tun, weißt du, so sich einfach Zeit nehmen und zusammenkommen und genießen.
Hast du den Eindruck, dass vor lauter Ernährungstipps und Ernährungsgurus, die uns ja jeden Tag mit irgendwas anderem zuschmeißen, sage ich jetzt mal, dass uns allen so ein bisschen der Spaß am Essen verloren gegangen ist?
Also ich habe das Gefühl, dass es schon häufig so ist, dass Essen sehr verkopft wird und das hat ja, nimmt dann natürlich den Spaß, ne? Wenn man immer über Kalorien nachdenkt oder immer nachdenkt, okay, sollte ich jetzt nicht eigentlich lieber einen Salat essen oder sollte ich jetzt nicht eigentlich, ist es nach 18 Uhr, was ja sowieso per se schon mal Quatsch ist, nach 18 Uhr nichts mehr zu essen, einfach nur, weil dann um 18 Uhr eins nichts mehr zu essen, aber das ist halt in vielen Köpfen drin und ja, ich glaube, das nimmt den Spaß am Essen.
Bist du also eine Freundin von intuitivem Essen?
Auf jeden Fall. Ich glaube, dass der Körper einem sagt, was man braucht. Und wenn man dann noch ein bisschen guckt, dass man zwischendurch auch Gemüse noch ein bisschen mit reinbekommt. Ne? Weil es ist ja nicht immer so, manchmal ist das Leben auch so laut, dass man nicht mehr hört, was der Körper sagt. Und dann muss man halt ein bisschen noch mit dem Kopf mitgucken. Aber ich glaube insgesamt auf jeden Fall, dass das funktioniert.
Also ich kann ja von mir nur sagen, dass ich zum Beispiel extrem hormonell gesteuert bin, was mein Essen angeht. Das habe ich irgendwann mal festgestellt. Wenn ich meine Tage kriege oder meinen Eisprung habe, ich habe dann so einen Heißhunger, den ganzen Tag ein Loch im Magen. Egal, was ich esse, es wird auch nicht gestopft. Ne? Also ich könnte wirklich, dann weiß ich aber auch, es ist wieder soweit, alles klar. Und da esse ich aber dann auch alles Mögliche. Und meine Freundin behauptet immer, an diesen Tagen macht es überhaupt nichts. Ist doch Blödsinn, oder nicht? Der Körper baut das alles wieder ab, der braucht das. Der braucht einfach 2 Kilo Schokolade, das braucht er einfach.
Ja, 2 Kilo vielleicht nicht, aber also ich glaube, es kommt so ein bisschen drauf an. Ne? Wenn man jetzt Bock hat auf Schokolade und dann sich so einen Riegel Schokolade gönnt, dann finde ich das völlig in Ordnung. Aber wenn man sich dann 2 Kilo Schokolade reinpfeift, dann muss man vielleicht schon mal überlegen.
Machen wir uns denn zu viele Gedanken über das Essen? Weil da habe ich sie ja dann auch mir schon wieder gemacht, im Grunde genommen, ne?
Ich glaube, dass das häufig der Fall ist, weil Essen heute ja für viele Leute sowas wie eine Religion ist. Also es ist wirklich so, dass es so durchexerziert wird und man bekommt überall das Wissen dazu und auch so konträre Sachen, also sowas wie Kohlenhydrate sind das Beste, Kohlenhydrate sind das Schlechteste, esst nur noch Proteine, esst am besten, was weiß ich, keine Proteine. Und ja, ich glaube, dass man sich da manchmal vielleicht auch auf so eine Informationsdiät ein bisschen setzen muss und einfach guckt, dass man das macht, was sich für einen selber richtig anfühlt.
Es gibt ja aber Leute, die haben einfach keine Ahnung, ne? Das muss man einfach mal sagen. Es gibt Leute, die haben super viel Ahnung, für die ist Essen eine Religion, klar. Und die kannst du wahrscheinlich alles fragen, die können dir zu jedem Superfood und allen möglichen Sachen was sagen. Aber dann gibt es auch einfach Leute, die denken, ja, so eine Flasche Cola am Tag, pff, Das ist doch kein Problem. Ach echt, da ist so viel Zucker drin wie in, keine Ahnung, 2 Gläser Nutella? Krass. Mhm. Das wissen ja manche auch gar nicht, ne?
Ja, hast du recht, das stimmt schon.
Wenn die dann so einfach so essen, wie sie halt Bock haben zu essen, dann wundere ich mich auch nicht, dass wir so viele dicke Menschen in Deutschland und adipöse Menschen in Deutschland in der Zwischenzeit haben. Was sagst du denn als Ernährungswissenschaftlerin dazu? Irgendwie Mittelmaß an sich Gedanken machen oder dann doch auf die klassische Ernährungspyramide zurückgreifen, die wir schon von Oma kennen? Oder wie machst du es denn?
Also ich mache das wirklich intuitiv. Ich esse, worauf ich Lust habe. Und also es ist aber auch ein bisschen einfach gesagt, weil ich ja durch das Studium gelernt habe, was in Anführungszeichen eine gesunde Ernährung ist. Ne? Also viel Gemüse und Vollkornprodukte und ein gewisses Maß an tierischen Proteinen, sowas. Ne? Aber es ist halt auch so, man muss es ganz klar sagen, nur weil das für mich die richtige Ernährung ist, heißt es überhaupt nicht, dass es für jemand anderen die richtige Ernährung ist. Also man muss nur zum Beispiel bestimmte Verdauungsprobleme haben und dann sind gerade sowas wie Rohkost oder Vollkornprodukte eben schon gar nicht mehr gut. Also ich glaube, da muss sich jeder wirklich selbst mit auseinandersetzen und dann seinen Weg finden.
Jetzt bist du ja auch Foodbloggerin. Bist du Foodbloggerin, weil das im Moment ganz viele Leute machen?
Ich bin Foodbloggerin, weil ich Essen liebe. Ich bin wirklich, ich mache das.
Weil ich es kann.
Ja, weil ich sehr, sehr gerne esse, mich sehr gerne mit dem Thema beschäftige und ja, das, was ich liebe, zu meinem Beruf machen konnte, bin ich sehr dankbar für.
Jetzt sagst du ja auch, gutes Essen muss Spaß machen und es darf auch gar nicht schwer sein, das zu machen im Grunde genommen. Was ist denn dein Lieblingsrezept, wo du sagst, das ist ultra lecker und super einfach zu machen für jeden?
Also, wenn wir bei Pasta bleiben wollen, dann ist es auf jeden Fall die vegetarische Linsenbolognese vom Blog. Die mache ich super gerne, wenn ich weiß, ich bekomme Besuch, wo auch zum Beispiel Kinder dabei sind und ich möchte aber nichts mit Fleisch machen. Dann mache ich die total gerne und die ist auch nur vegetarisch, weil man am Ende noch Parmesan drauf macht. Das heißt, wenn man die mit Hefeflocken zum Beispiel anstatt Parmesan essen würde, ist sie auch vegan, schmeckt allen, kommt gut an und ja, kann ich sehr empfehlen.
Mhm. Wie lange dauert das, die zu machen?
So 25 Minuten.
Okay, weil es gibt ja auch viele Leute, die sagen, sorry, ich habe überhaupt keine Zeit zu kochen. Was sagst du denn dann? So 25 Minuten muss man sich nehmen oder wie?
Ja, ich glaube, dafür muss man sich entscheiden. Also ich kann es auch verstehen, wenn man sagt, ich möchte nicht kochen, aber dann ist das halt eine Entscheidung dagegen. Und ich finde aber gerade dieser ganze Prozess, ne, dass man die Sachen einkauft und dass man weiß, was man isst und dass da eben nicht 1000 Zusatzstoffe drin sind, das ist so schön. Und wenn man sich das einmal angewöhnt hat, dann kann man auch gar nicht mehr aufhören, weil es einfach ein schöner Prozess ist. Und es kann natürlich auch Stress sein, aber für mich ist es zum Beispiel auch super zum Runterkommen. Auch wenn ich den ganzen Tag gekocht habe für irgendwelche Kunden oder für Rezeptentwicklung, dann stelle ich mich abends trotzdem noch hin und koche, weil es mir Freude macht.
Mann, es muss dir wirklich viel Freude machen, wenn du den ganzen Tag quasi kochst. Schon echt krass.
Ja, aber nicht jeden Tag den ganzen Tag, ne? Das ist ja immer ein bisschen unterschiedlich, die Aufgaben. Aber ja, ich mache das wirklich gerne.
Jetzt haben wir ja eben schon drüber gesprochen, über diese Schere zwischen Leuten, die extrem auf die Ernährung achten und Leuten, die es von ihren Eltern vielleicht nicht gelernt haben und dann irgendwie irgendwas übernehmen, was halt nicht so besonders gesund ist. Und also das halt dann auf der einen Seite die ganz Dünnen, die drauf achten und auf der anderen Seite die Deutschen, die immer dicker werden. Wie passt denn das aus deiner Sicht zusammen?
Ich glaube, das liegt wirklich am Fokus, dass es halt Leute gibt, die sich extrem darauf fokussieren und Leute, die sich da so gar nicht mit auseinandersetzen. Und natürlich hat das aber auch was mit dem Stoffwechsel und den Vorlieben und der Art, sich zu ernähren, wie man es von zu Hause aus mitbekommen hat, zu tun. Ich glaube sowieso, dass es ganz viel damit zu tun hat, was man früher mitbekommen hat. Bei uns wurde immer frisch gekocht und ich kenne das gar nicht anders. Aber wenn es bei uns zu Hause immer, was weiß ich, Tiefkühlpommes gegeben hätte, dann würde ich mich heute wahrscheinlich auch anders ernähren.
Bei uns wurde auch mal frisch gekocht, aber leider von meinem Vater.
Okay.
Das war schlimm. Das war wirklich schlimm.
Also der war nicht so der Superkoch?
Na, ich sag mal, es gab eigentlich jeden zweiten Tag Reispfanne mit Tomätchen.
Ja, aber das habe ich tatsächlich schon häufiger gehört, dass Reispfanne so ein Vätergericht ist, was es deswegen jetzt bei zwei Freundinnen ist das auch so, dass sie das jetzt nicht mehr machen und auch nicht so gerne mögen, weil es das irgendwie zu häufig gab.
Reispfanne ist für mich echt der absolute Horror. Dinkelburger, unglaublich, hat mein Vater früher mal gemacht.
Joghurt aber ganz selber, ehrlich, da war er
Joghurt
aber ganz
selber
schön
gemacht.
Weit vorne.
Mein Vater ist grün. Mein Vater ist bei den Grünen.
Okay.
Seit ich denken kann. Bei uns gab es auch nur Kekse mit Honig und das war alles ganz schlimm, ich sag's dir nur. Welchen Ernährungstrend hast du eigentlich selber mal mitgemacht? Oder gibt's gar keinen?
schwierig, so saisonal, regional ist auf jeden Fall ein Trend, wo ich immer wieder versuche, da meinen Fokus drauf zu legen.
Aber das ist kein Trend, das ist einfach nur clever, finde ich.
Stimmt,
oder?
Aber trotzdem ist es doch auch Trend. Also es ist auf jeden Fall heute viel mehr ein Thema als damals, als ich angefangen habe.
Ich hätte jetzt eher so an so, keine Ahnung, Paleo oder was gibt's denn eigentlich alles? Frisst die Hälfte, Low Carb, was weiß ich. Irgendwie sowas gedacht, was dich so ein bisschen quält, was einen selber so ein bisschen quält.
Ich muss ehrlich sagen, bei solchen Diätsachen bin ich komplett raus. Ich habe da keine Lust drauf. Es läuft auch so. Also vielleicht habe ich auch einfach noch sehr Glück, dass mein Stoffwechsel das in meinem Alter alles noch gut verarbeitet und so. Und ich mache Sport und esse, worauf ich Lust habe. Aber guck halt, dass ich jetzt nicht 3 Tafeln Schokolade esse. Und ja, damit bin ich bisher immer gut gefahren.
Mia vom Kochblog Kochkarussell kommt. Sie sagt, gutes Essen macht glücklich. Gutes Essen ist was für die Seele und gutes Essen kann jeder schnell und einfach selber machen, beweist sie auf ihrem Kochblog. Deutschlandfunk. Essentrends. Die gibt's ja gerade wie Sand am Meer, ungefähr so viele verschiedene wie Döner- und Bratwurstbuden in Berlin. Die meisten von uns wollen sich ganz besonders gut, gesund und ausgewogen ernähren. Das ist auch okay. Aber Essen gleich zu einer Wissenschaft zu machen, und zwar ab 21, nervt's total. Low Carb, Paleo, glutenfrei, wie die ganzen Ernährungshypes heißen. Wir haben einfach keinen Bock mehr drauf. Und auf die Leute, die sie uns verkaufen wollen, auch nicht mehr so wirklich. Sarah Tschernigow ist Ernährungscoach und Podcasterin von No Time to Eat. Sie ist eine Verfechterin von Clean Eating. Lebt selbst nach diesem Prinzip. Clean Eating heißt ja nur das Essen, was dem Körper wirklich gut tut und aus der Natur kommt. Sarah hat uns auch ganz genau erklärt, was das konkret bedeuten kann. Für den Salat zum Beispiel. Salat mit Dressing geht eigentlich gar nicht.
Weil das Dressing, ich habe nämlich so eine coole Clean Eating Checkliste, das Dressing wächst nicht im Garten, du kannst es nicht jagen. Es gibt im Zweifel dafür eine TV-Werbung. Es hat wahrscheinlich auch eine recht lange Zutatenliste, weil Clean Food bedeutet, also clean heißt ja sauber, ich esse Dinge der Natur, naturbelassen und diese Dinge haben möglichst keine Zutatenliste.
Das heißt, Chips, Schokoriegel, Cola, alles nicht drin. Und genau deswegen setzt Sarah auf Meal Prep. Also schon abends vorher oder morgens früh überlegen, was brauche ich für den ganzen Tag. Damit sie gar nicht erst in die Versuchung kommt, dann doch an den Snackautomaten zu gehen.
Ich nehme mir manchmal einfach ein Vollkornbrot mit oder ich mache so ganz simple Sachen, dass ich mir einfach Gemüse anbrate. Ich nehme auch ganz oft, um Zeit zu sparen, Tiefkühlgemüse. Das ist auch so ein Hack von mir, weil Tiefkühlgemüse wird erntefrisch eingefroren, ist alles noch drin. Da mache ich dann gleich so einen Kilobeutel, mache das auf mehrere Behälter. Dazu Reis, Kartoffeln, Fischfilet, manchmal eine Thunfischdose, wenn ich total faul bin. Und das ist wunderbar.
Ganz ehrlich, das klingt zwar einfach, aber trotzdem anstrengend und so richtig lecker, wenn ich ganz ehrlich bin, auch nicht. Es ist halt einfach, ja, also meins wäre es nicht, immer genau zu überlegen, was geht und was geht nicht. Sarah selbst sagt aber, man sollte auch wirklich nicht zu dogmatisch sein.
Also immer dann, wenn es zu streng wird, wenn Leute anfangen, sich zu streng zu kontrollieren, das geht ja auch oft einher so mit Kalorienzählen und Tracken. Da gibt's ja Apps, wo man alles ganz genau aufschreiben kann und jedes Salatblatt abwiegt. Also ich sag mal, alles, was so in so einen Fanatismus geht, bin ich auch kein Freund von. Wenn Essen zur Religion wird, da bin ich aber eigentlich jemand, der ein Gegenstatement setzt, weil ich auch meinen Lesern, meinen Hörern überlassen möchte, wie ihr euch ernährt. Ich sag auch nicht, vegan ist das Tollste oder Paleo oder Detox, Low Carb. Ich sag einfach back to basic.
Back to basic. Aber auch Sarah ist nicht immer komplett konsequent, auch wenn das mit der Schoki zwischendurch nur selten passiert.
Es ist wirklich so, wenn du dich an Clean Eating gewöhnst, heißt das automatisch, dass du auch deinen Industriezucker quasi auf Null fährst. Das heißt, du hast auch körperlich irgendwann nicht mehr so das Verlangen nach. Es gibt Studien aus den USA, dass Zucker abhängig macht wie Kokain. Das ist kein Scherz. Das heißt, mein Verlangen ist wirklich sehr gering. Ich habe immer eine Bitterschokolade zu Hause, eine 85-prozentige. Und die ist super. Und manchmal, klar, ey, da hole ich mir auch sonst was, bestell mir was, Sushi, auch mal die panierte Rolle. Das ist halt die Ausnahme von der Regel und es soll ja auch Spaß machen.
Low Carb, Paleo, glutenfrei, kein Bock mehr auf Ernährungshypes. Mein Thema heute Abend bei Ab 21. Journalist Nils Binberg hat erzählt, wie Ernährungstrends ihn krank gemacht haben und wie er mit Therapie und einem Buch, ich hab satt heißt es, wieder gesund geworden ist. Mir vom Kochblog Kochkarussell.com sagt, es hätte uns ganz gut, mal zwischendurch uns selber auf eine Art Ernährungshypes-Diät zu setzen. Essen soll schließlich glücklich machen. Und Sarah setzt auf Clean Eating, aber nicht dogmatisch. Wisst ihr Bescheid?
Ab 21.
Das letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
New York. Ein Mann ist am New Yorker Flughafen beim Versuch erwischt worden, fast 3 Dutzend lebende Singvögel in die USA zu schmuggeln. Die Finken habe er dann verkaufen wollen, damit sie bei Gesangswettbewerben eingesetzt würden, teilten Behörden heute mit. Die Zollbeamten fanden im Handgepäck des Mannes 34 Singvögel, die in Plastiklockenwicklern verborgen waren. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen illegalen Schmuggels von Wildtieren eingeleitet. Finken aus Guyana gelten als begehrt. In den New Yorker Bezirken Brooklyn und Queens lassen Ausrichter von Wettkämpfen sie im Singen gegeneinander antreten. Auf jene mit der besten Stimme werden Wetten platziert. Der mutmaßliche Schmuggler im jüngsten Fall habe die Finken für jeweils rund $3.000 verkaufen wollen und auf eine Gesamtbeute von mehr als $100.000 gehofft.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.